Welcome to Pity's Flashback. Ja, genau so ist es, Leute. Der Pity ist wieder da. Pity's Podcast ist wieder am Start. Lange Sommerpause muss aber auch mal sein. Man muss ja mal ein bisschen hier den Kopf frei kriegen, ein bisschen Urlaub machen, ein bisschen das Meer anschauen, ein bisschen in der Sonne unterwegs sein und einfach vielleicht euch mal ein bisschen Ruhe geben von meinen Sendungen. Aber jetzt geht's wieder los. Ich bin wieder voll motiviert. Das war ich die ganze Zeit, aber trotzdem, ich freue mich riesig, dass es wieder weitergeht. Und ich habe mir überlegt, ja, was könntest du denn so ein bisschen machen, Pitti? Natürlich werde ich weiter meine normalen Musikgeschichten machen, thematisch und genremäßig. Der Matthias 1 hat sich das auch gewünscht, dass man das eine oder andere Genre mal ein bisschen genauer präsentiert. Aber ich habe mir gedacht, ich mache vor allem jetzt eins, diesen Pittis Flashback in unregelmäßigen Abständen. Werde ich also immer mal wieder ein Jahr beleuchten. Und zufällig habe ich mir diesmal gedacht, ich fange mit dem Jahr 1991 an. Hat für mich eine besondere Bedeutung. Ich habe auch gedacht, wow, da gibt's eine richtig gute Musik, über die man erzählen könnte und was da überhaupt so ein bisschen alles passiert ist in diesem Jahr. Und eine schöne Sache dabei habe ich mir eben überlegt, ich habe mir gedacht, ihr sollt mir bitte Feedback geben und per E-Mail schreiben oder auf Insta oder Facebook schreiben, ey Pitti, mach mal das Jahr irgendwie 1985 oder 2021 oder 2005 oder irgend sowas und schreibt am besten auch noch, da ist irgendwas Besonderes bei mir persönlich passiert und so weiter und deswegen hätte ich ganz gern mal, dass du über dieses Jahr erzählst. Und so fange ich eben heute an mit dem Jahr 1991. Wir fangen mit der schönsten Pfeiferei des Jahres 1991 an. Das ist klar, der größte Hit dieses Jahres ist dieser. Da pfeift er, der Klaus Meine. Sich vielleicht noch dran erinnern, oder? Tja. Veröffentlicht wurde das, ich kann jetzt sagen, dass ich mogel, weil das, der Song wurde am 6. November 1990 veröffentlicht, aber das war natürlich der Hit des Jahres 91, Wind of Change. Natürlich, und da können wir uns die, die es miterlebt haben, alle lebhaft dran erinnern. Also ich habe das Jahr jetzt rausgesucht, weil da habe ich meinen Abschluss gemacht, da habe ich Abi gemacht, dann habe ich gefeiert. Dann war natürlich das ein Jahr kurz nach dem Umbruch, wo die DDR aufgehört hat zu existieren, wo es ein Deutschland gab, wo man wirklich euphorisiert war auch, was das Ganze anging. Und die Scorpions haben den Soundtrack dazu geschrieben, nicht der David Hess. Natürlich kann man sagen, es ist abgenudelt, man hat es ja 100.000 Mal gehört, aber irgendwie hat es schon was. Ja, vom Album Crazy World und der Klaus Meine hat das Ding geschrieben. Ja, man muss auch eins sagen, ganz interessant, die Scorpions haben 2022 dann diesen Song ein bisschen umgedichtet. Die sind ganz groß eigentlich in Russland, aber dann hat der Klaus Meine gesagt, nee, das geht so nicht mehr, wir können das nicht mehr romantisieren. Und dann heißt es, now listen to my heart, it says, Ukrainia waiting for the wind to change, a dark and lonely night, our dreams will never die, waiting for the wind to change. Also die sind nach wie vor politisch schon, ja, aktiv. The magic of that moment. Das ist immer geil. Das Englisch von Klaus Meine ist Weltklasse, wird aber auch von allen amerikanischen Bands immer wieder respektiert, die sagen, die Scorpions sind eine der allergrößten Bands. Ja, genug Wind of Change, oder? Ja, das haben wir erlebt. Also wir sind da in meiner Zeit, als ich da eben Richtung Abschluss war, da ging das los, dass man hat halt gehofft, der Kalte Krieg ist komplett vorbei und der war ja auch dann auch vorbei. Und das war relativ friedlich. Es ist ja kaum jemand zu Schaden gekommen dabei. Und wir leben hier ja an der Grenze, an der ehemaligen Grenze zur DDR. Und dann haben wir gesehen, wie die mit ihren Trabis da rübergefahren sind. Und das war schon toll, war eben Aufbruchstimmung und man hat die Typen in diesen geilen Jeansjacken mit diesem weißen Fell gesehen und die Mädels mit den auftupierten Haaren und was weiß ich. Und das Interessante ist, irgendwie ist das alles wieder in. Du kannst also jetzt bei den einschlägigen Modehäusern, H&M, was weiß ich nicht alles, gibt's diese Dinger wieder. Da gibt's wieder die Jacken, die man gesehen hat, als die Mauer fiel und so. Das ist schon, deswegen habe ich gedacht, ja, machst du mal 1991, war halt irgendwie eine coole Zeit. Natürlich ist es auch so, egal welchen Abschluss man macht, ob man da jetzt hier einen Quali oder einen Realschulabschluss oder Abi macht oder irgend sowas, das ist schon das ist der Anfang einer neuen Ära und man hat so das Gefühl, irgendwie alles liegt einem zu Füßen und jetzt geht's neu los und man zieht aus von daheim und ist jetzt unabhängig und haut einen raus und ist jetzt ein ganz neuer Mensch und so. Naja, gut, man hat's probiert jedenfalls. Ja, also insofern, ich habe schon also sehr schöne Erinnerungen an dieses Jahr 1991 und wie gesagt, ich werde so die Hauptereignisse ein bisschen beleuchten, möchte aber auch so ein bisschen erzählen, was bei mir da los war. Also wie gesagt, schon über 30 Jahre her, wobei man schon sagen kann, es gibt jetzt wieder so ein 90er-Revival. Und wenn ich da Jugendliche frage, Schüler frage und so, in welcher Zeit hättet ihr gern mal gelebt, habe ich schon gehört, oh, ich hätte gern in den 90ern gelebt, das war schon voll cool bestimmt und so. Ja, weiß ich nicht, ja, war halt, war interessant, ja. Also ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war, habe ich immer gesagt, ich hätte gern in den 60ern gelebt und hätte das gern mitgemacht und heute hätten sie halt gern in den 90ern oder Anfang der 2000er gelebt oder so. Und wir können uns an Mode erinnern und wir können uns an verschiedene Musikstile erinnern und so. Und ja, deswegen möchte ich das heute auch so ein bisschen aufziehen. Es geht los mit den Bands, die eigentlich da schon ganz groß waren und eigentlich ja fast schon eher so Richtung absteigender Ast waren. Jetzt muss man natürlich bei den Scorpions, kann man das nicht sagen, weil die Scorpions gibt es immer noch, die sind wirklich unkaputtbar und sind 100-mal zurückgetreten und haben wieder aufgehört und haben gesagt, naja, jetzt machen wir halt noch eine Tour und machen wir halt noch ein Album und so weiter. Eine Band hat aber ihr letztes Album gemacht, weil, glaube ich, der Mark Knopfler da gemerkt hat, wow, es ist irgendwie kreativ nicht mehr so wahnsinnig viel rauszuholen aus der Geschichte. Und das sind Dire Straits. Und ja, gut, Dire Straits, weiß man, Sultans of Swing und so, schon cooles Zeug irgendwie. Dann natürlich das größte Album Brothers in Arms und Welttournee riesig groß und so weiter. Und dann haben sie ja ihr letztes Album On Every Street gemacht und da habe ich die auch live dann gesehen. Ich glaube nicht, dass das 91 war. Ich glaube, es war dann 92, als ich sie gesehen habe. Und was auch bei Dire Straits dann so war, die haben, obwohl der Mark Knopfler jetzt also gar nicht wie ein Rockstar aussieht oder so, aber die haben revolutionäre Musikvideos gemacht. Es ging los mit dem Video zu Money for Nothing, das so computeranimiert ausschaut. Ja, das ist ja so Arbeiterklasse-Ding, wo der arme Typ, der da hier Mikrowellenherde rumfährt und so weiter und das sieht, wie die Typen da Millionen für nichts bekommen, nämlich Money for Nothing und Chicks for Free und so weiter. Und das war eins der Videos, ich glaube, es war das erste Video auf MTV, bin ich mir nicht ganz sicher, aber eins der ersten Videos, zumindest war es eins der ersten richtig mega erfolgreichen Videos auf MTV. Und zu dem Album On Every Street, das aus dem Jahr 1991 kam, da hat man schon gemerkt, es ist schon noch gut, aber es ist nicht mehr so gut wie die Sachen zuvor. Und ich glaube, das hat der Mark Knopfler auch gemerkt. Und das merkt man auch diesem Song, den ich jetzt spiele, an, den ich seinerzeit wahnsinnig gern gemocht habe. Der Song heißt Calling Elvis. Und der hat eben auch so ein wahnsinnig geiles Musikvideo. Und ich gehe mal mitten rein in den Song und da kommt dieses wahnsinnige Gitarrending vom Mark Knopfler. Aufpassen. Und jetzt mal, als ich das gehört habe, im Video auch gesehen hat, das waren dann so Marionetten, da hat man die Band als Marionetten da so rumspielen lassen und so weiter, und das ist natürlich ein wahnsinniger Gitarrenlauf, sehr geil. Aber man muss auch sagen, der Song hat natürlich ganz wenig an Dynamik, der geht die ganze Zeit so durch, ja. Ganz viele Anspielungen auf den Elvis, did he leave the building? Das hat man immer gesagt, Elvis has left the building, als das Konzert vorbei war. Langer Song, 6,5 Minuten lang, die Single-Version 4,5 Minuten lang. Aber es plätschert so ein bisschen dahin, der Sound klingt sehr nach 90ern. Werden einige Songs von Elvis da angesprochen, Heartbreak Hotel, Love Me Tender, Treat Me Like a Fool, Don't Be Cruel, Return to Sender und so weiter. Ja, und da kann man sagen, dass diese ganz großen Bands, die ich da am Anfang bringe, dass die so ein bisschen nochmal ganz erfolgreich waren. Das Album On Every Street war brutal erfolgreich von Dire Straits. Aber ich glaube, die haben dann auch gemerkt, das merkt man so ein bisschen, das war es wohl so mehr oder weniger. Und bei der nächsten Band ist es eigentlich genauso, und zwar sind es Genesis. Und Genesis spiele ich jetzt auch deswegen, weil ich tatsächlich immer mal wieder meine Genesis-Phase habe. Ich höre das wahnsinnig gern, die Sachen. Wobei gerade dieses Album von 1991, We Can Dance, das kann ich überhaupt nicht mehr hören. Ja, also das ist, bei Genesis ist es ja so, heute, Achtung, Rätselfrage, hatte ich zwar schon mal zu Genesis, aber da gibt es so viele interessante Geschichten, deswegen nochmal Rätselfrage. Im Prinzip kann man sagen, dass Genesis wie zwei verschiedene Bands sind. Und zwar, wenn die am Anfang, die haben sich ja Ende der 60er schon gegründet, der Peter Gabriel war der Sänger, sehr charismatischer Typ und hat es auch manchmal ein bisschen übertrieben mit ganz vielen Outfits und so, das kommt auch in der Rätselfrage vor und so weiter. Und da haben die dieses Progressive Rock Ding gemacht und haben das wirklich ganz toll gemacht. Und gerade das, wenn ich jetzt in den letzten Wochen unterwegs war, habe ich wahnsinnig viel dieses alte Zeug gehört, die 10, 12, 20 Minuten langen Songs mit ausufernden Soli drin und ganz vertrackten Rhythmen und irren Geschichten, die erzählt werden von Rittern und von Königen und was weiß ich. Und der Gabriel ist irgendwann ausgestiegen. Und dann hatte Phil Collins den Gesang übernommen und dann war das eigentlich auch noch ein bisschen so ähnlich, wie es zuvor war. Und dann haben die aber irgendwann gemerkt, wow, wir müssen uns ein bisschen verändern. Diese Progressive Rock Schiene, die wird irgendwann, ist die ausgereizt, und dann besinnen wir uns mal drauf auf kürzere Songs, auf eingängigere Songs, schon lange nicht mehr geredet, das merke ich wohl gerade, und machen so ein bisschen, sagen wir mal, massenkompatibleres Zeug. Das haben sie auch gemacht, und das war richtig gut, und dann wurde es aber schlimm. Also ganz schlimm, die schlimmste Platte, die gemacht haben, finde ich, Invisible Touch. Also das kann ich überhaupt nicht mehr hören. Also wirklich gar nicht mehr. Also Land of Confusion und so und den Song auch, Invisible Touch, finde ich ganz, ganz schlimm. Wobei die Sachen zuvor mit Phil Collins noch ganz toll sind. Ja? Und dann hier auch dieses We Can Dance Album, das zeigt eine schlimme Seite der 90er. Und zwar war das die Zeit der CDs. Ich habe auch jetzt im Vorfeld dieses Podcasts nachgeschaut, welche Platten habe ich aus dem Jahr 1991. Ich habe fast keine. Und zwar deswegen, weil ich eigentlich alles zu der Zeit durchgehend auf CD gekauft habe. Und die CD hat einen Vor- und Nachteil, also hat viele Vor- und Nachteile gehabt, aber einer dieser Aspekte war, dass die CD um die 80 Minuten lang war. Und die CD war, sagen wir mal, Anfang der 90er schon richtig etabliert. Wie gesagt, Platten, ja, gab's zwar noch, wurden aber immer weniger verkauft. Und dann haben die Künstler wohl gemeint, sie müssen die Zeit der CD, also der Musik, die auf eine CD passt, ausreizen. Und deswegen gab's da wahnsinnig viele Platten, Alben, CD-Alben, die dann wirklich um die 80 Minuten lang waren. Und das, muss man sagen, hat dazu geführt, dass viel Ausschuss auf den Scheiben war. Wirklich Ausschuss, wo man sagt, boah, das ist viel zu lang, das sind viel zu viele Songs, das ist viel zu viel Gegurke, das sind Sachen drauf, wenn man da Drittel wegmachen würde oder so. Also ich glaube, bei einer Schallplatte ist es so, dass die um die 45 Minuten lang ist, ja, A und B-Seite zusammen 45 Minuten ungefähr, und da hat man halt da so als Richtwert hat man immer so 9 oder 10 Songs gehabt und dann auch mal einen längeren Song und mal einen kürzeren und so weiter, aber das war knackig irgendwie. Und die CD, wie gesagt, dann in den 90ern hat man, müssen wir halt jedes Ding noch drauf tun und dann wird es halt irgendwann manchmal ein bisschen qualitativ so ein bisschen schwierig. Und das zeigen viele dieser Alben und gerade auch dieses We Can Dance Album, ja, da ist das I Can't Dance drauf, aber das muss man auch sagen, wenn so ein paar Leute mittleren Alters diese komischen Moves da machen und sich so komisch bewegen und so weiter, das fand ich, das hat mit diesen Genesis, wie ich sie gemocht habe, also ganz wenig zu tun gehabt, deswegen habe ich das nicht, also habe es mir natürlich gekauft und habe das auch angehört und fand es ja vielleicht sogar vor ein paar 30 Jahren ganz gut und so, aber jetzt im Nachhinein höre ich das eigentlich gar nicht mehr. Ja. Trotzdem, ein Song von diesem Album We Can Dance, wo hier Jesus He Knows Me drauf ist, auch ein grauenvoller Song, finde ich. Aber auch da sind ein paar so Long Tracks drauf und da Fading Lights, das ist die letzte Nummer auch, die der Phil Collins mit Genesis dann gemacht hat. Der ist dann ausgestiegen, hat ja wahnsinnig erfolgreiche Solo-Karriere gemacht und hat auch gemerkt, es geht wohl nicht mehr weiter. Da zeigt sich so, das ist ja über 10 Minuten langer Song, dass sie da auch dieses Solo-Ding wieder mal so ein bisschen machen, vor allem so ein Keyboard-Solo und ein paar so Rhythmuswechsel und so. Und deswegen klingt es so ein bisschen wieder so im Annähern so ein bisschen wie ältere Genesis. Deswegen hören wir da mal rein. Fading Lights vom We Can Dance Album von Genesis. Solche Sounds mag ich schon gern, weil das so ein bisschen dieses Atmosphärische hat irgendwie. Und dafür waren Genesis, sowas haben die auch in den 70ern schon gemacht. Ja. Jetzt kommt der Phil Collins wieder. Ja, Fading Lights, letzter Song mit Phil Collins von Genesis aus dem Jahr 1991, mit das erfolgreichste Album dieses Jahres. Ja, und habe ich mir natürlich auch gekauft und immer dann im Auto gehört, diese ewig lange CD da. Ja? Also wie gesagt, so, ja, was hat man im Jahr 1991 sich angesehen im Kino? Und das finde ich den Hammer, deswegen ist, glaube ich, so ein Rückblick schon ganz interessant. Ich fange mal von Platz 10 an. Die meisten dieser 10 Filme, Top 10 Filme, kennt man wirklich. Also Bernhard und Bianca im Känguruland kenne ich nicht. Platz 9, Papa Anteporta, sehr lustig mit Loriot, richtig cool. Jetzt wird es aber noch viel lustiger. Hot Shots, die Mutter aller Filme mit Charlie Sheen. Weltklasse. Ja, wo also hier alle Filme irgendwie aufs Korn genommen werden. Auch Weltklasse, wo sie da hier 9,5 Wochen irgendwie parodieren und irgendwie Spiegelei und Speck auf dem Bauch der Frau grillen oder so. Das ist ja Weltklasse, echt. Oder wo... Ja, also das finde ich sehr, sehr witzig. Ja, Hotshots, die Mutter aller Filme. Also immerhin 4 Millionen Leute haben das angeschaut. Platz 7, ein absoluter Top-Klassiker, das Schweigen der Lämmer. Das, wow. Also das war wirklich, da gibt's ja wahnsinnig viele Zitate aus dem Gefängnis auch, wo die da so durchläuft und so weiter. Das ist die Jodie Foster und natürlich Hannibal Lecter und so weiter. Also ich habe seine Liebe zu einem Glas Chianti genossen. Ja, das ist schon sehr geil. Ja, das Schweigen der Lämmer, also richtig cooler Film, also so ein richtiger Thriller dann. Platz 6, Nicht ohne meine Tochter. Ah, das war mir zu viel irgendwie. Platz 5, Weltklasse, Die nackte Kanone 2,5. Hammer. Also, wobei ich sagen muss, Nackte Kanone, der erste Teil ist wirklich für mich einer der witzigsten Filme, den es überhaupt gibt. Also bei der nackten Kanone im ersten Teil, glaube ich, gibt es für mich keinen schlechten Gag. Beim zweiten wird es schon ein bisschen schwächer. Ja, und ich glaube, der dritte Teil heißt dann Die nackte Kanone 33, ein Drittel, da hat es dann schon ein bisschen nachgelassen. Ja, aber spitze. Platz 4, mega, jetzt muss ich es mal schnell sagen, 6 von 5 Vortex. Wer weiß, was ich meine, geht an den Film Terminator 2, Tag der Abrechnung. Ja, also spitzenmäßig, wobei auch da ich wieder sagen muss, da finde ich den ersten noch besser. Andere Leute, gerade der, den ich erwähnt habe, die sagen, dass der zweite Teil besser ist. Also Terminator 2, Platz 4. Platz 3, Robin Hood, König der Diebe. Ja, haben wir auch alle gesehen mit Kevin Costner. Kevin Costner war, glaube ich, zu der Zeit überhaupt der Schauspieler überhaupt. Und es hat dann irgendwann, als er den Waterworld-Film gemacht hat, da ging es dann bergab und seitdem ist er nicht mehr groß, aber gerade in den 90ern, Anfang der 90er war Kevin Costner der Schauspieler überhaupt. Also Robin Hood, König der Diebe. Morgan Freeman spielt da auch mit und der ist ja immer noch groß im Geschäft. Nummer 2, Kevin allein zu Haus, kennen auch alle, sehr lustig, passt. Und der erfolgreichste Film des Jahres 1991 ist Der mit dem Wolf tanzt. Und den Film habe ich auch wirklich geliebt. Muss ich echt sagen, fand ich richtig, richtig cool. Atmosphärisch vielleicht so mit einer der allerletzten Western. Naja gut, Django Unchained war vielleicht dann auch nochmal was sowas hier im Jahr 2010 rum oder so. Aber ich glaube, die Zeit der großen Western war irgendwann vorbei. Aber hier Der mit dem Wolf tanzt war nochmal so Ding. 3 Stunden, ein richtiges Epos. Tolle Geschichte, die erzählt wird von dem Typen, der da alleine auf diesen Posten gehen muss und sich dann in ein Mädchen verliebt, steht mit einer Faust, ja, und dann praktisch zu den Indianern, zu den Ureinwohnern Amerikas da übersiedelt und so weiter. Das ist schon ein ganz tolles Ding. Und weil das echt richtig cool war, Ich bin, wie gesagt, von zu Hause weggegangen, um zu studieren und habe das Studium angefangen und habe in Regensburg studiert und da gab es in der Mensa, gab es immer riesen Plakate für Studienfeiern und die hatten immer ein Motto. Und das ist eine der lebhaften Erinnerungen des Anfangs meines Studiums, als ich ein Riesenplakat in der Mensa gesehen habe zur Fete in irgendeinem Studentenwohnheim mit dem Motto, der sich den Wolf tanzt. Das hat mir gefallen. Und deswegen machen wir jetzt einen Song, zu dem man ein bisschen tanzen kann, wo ich sage, das ist für mich das vorletzte U2-Album, das richtig geil ist. Und vielleicht mit das Beste, das sie gemacht haben, nämlich das Album Achtung Baby aus dem Jahr 1991 und ein Song mit einem mega geilen Groove. Und das war das, was mich echt umgehaut hat. U2, diese Band der großen Stadion, Rockhymnen, With or Without You und Where the Streets Have No Name und zuvor hier Sunday Bloody Sunday und was weiß ich, das hat man ja alles gern gehört und so. Und dann haben die aber auch gemerkt, wow, wir müssen uns ein bisschen verändern, was die gemacht haben. Die haben den Groove in den Rock so ein bisschen reingebracht mit einem mega geilen Album, das die auch in Berlin aufgenommen haben. Und dann gab es diese Tour dazu, wo sie da Trabis aufgehängt haben und Videoleinwände dabei hatten. Das war ganz revolutionär zu der Zeit. Und da waren U2 wirklich ganz, ganz großartig. Und für mich der geilste Song vom Album, Achtung Baby, ist der hier. Mysterious Ways, U2, Achtung Baby. Mega geil. Das ist wirklich geil gewesen. Also muss man, ich habe das natürlich gleich gekauft. Das Ding ist im November rausgekommen, 91, und das hat mich schon umgehauen. Da war alles cool. Das war das, Cover war gut, also das Artwork dazu. Das war natürlich da auch schon hier CDs oder Club-Ding und Sachen dazu, die coole Singles, One natürlich, der große Hit von diesem Album, aber ich finde dieses Mysterious Ways besonders gut, The Fly, das ein bisschen groovig ist, aber da ist mir die Gitarre ein bisschen zu viel für den Groove im Vordergrund oder so, aber also tolle Sounds, auch ein bisschen experimentiert, richtig geile Sachen drauf, coole Texte, Zoo Station ist drauf, Acrobat finde ich auch cool, dann zum Schluss Love is Blindness, ein ganz schöner, ruhiger Ausklang des Albums. Who's Gonna Ride Your Wild Horses? So Cruel. Das ist ein Album, das auch, sagen wir mal, so diesen Test of Time wirklich bestanden hat, das man wirklich immer noch sehr, sehr gut hören kann. Und deswegen, vielleicht verleitet euch das dazu, mal wieder in die Achtung Baby von U2 reinzuhören. Da waren sie noch richtig geil. Oh Gott, hört sich das schlimm an. Da waren sie noch geil. Ja, richtig cool. Dann gehen wir doch gleich mal zu den Alben des Jahres 1991. Ja, schon interessant. Also, die erfolgreichsten. Nummer 10, Live von Westernhagen. Nummer 9, The Soul Cages von Sting. Habe ich aber auch, also ich habe die alle zu Hause gehabt. Ja. Nummer 8, The Razor's Edge von AC/DC. Das glaube ich aber spielt noch, das kam 90 schon raus, ja, und das hat sich halt da noch so gut verkauft. Dann Vagabond Heart von Rod Stewart, Nummer 7. Und jetzt haben wir es endlich, das sechst erfolgreiche Album des Jahres 91 war natürlich Kuschelrock 4. Kuschelrock 4, ist klar, das müssen wir mal schauen, was da alles drauf war. Also, regelmäßig erscheinende Musikkompilation seit 1987, Kuschelrock 4, da schau an. Hatten viel, also tatsächlich kann ich mich stolz nennen, niemals ein Kuschelrock-Album besessen zu haben. Aber ich habe sie natürlich auch gehört und zusammengeschnitten und was weiß ich. Nummer 5, Out of Time von R.E.M. kommen heute auch noch dran. Nummer 4, Greatest Hits von Eurythmics. Nummer 3, Serious Hits Live von Phil Collins, der, wie gesagt, also Ende der 80er, Anfang der 90er mega, mega erfolgreich war. Nummer 2, Joyride von Roxette und die Nummer 1 ist natürlich Crazy World von den Scorpions gewesen. Das waren die erfolgreichsten Alben und da kann man sagen, ich schätze mal gerade bei meinen Hörern, die ja dann doch vielleicht manchmal ein bisschen über die 20 schon hinaus sind, das werden viele haben. Ich glaube, ich habe fast alle Platten davon. Oder CDs, also das war so, das hat man sich einfach gekauft. Die Singles kommen dann noch, die erfolgreichsten dieses Jahr. Ja, also, jetzt sind wir mal so ein bisschen in der Groove-Richtung und jetzt kommt auch noch was ganz, ganz Interessantes, was ich wirklich sehr, sehr mag. Eine Band, von der ich schon mal erzählt habe, weil die wirklich was Tolles, was Außergewöhnliches, sagen wir mal so, sie waren ein Künstlerkollektiv, ja, das kann man wirklich sagen, The KLF. Jetzt hört sich das aber gar nicht so hier künstlerisch wahnsinnig wertvoll an, was die da gemacht haben. Aber die haben wirklich geschafft, aus der, sagen wir mal, typischen Mainstream-Elektromucke immer ein bisschen was rauszuholen und irgendwas Interessantes zu machen und ein bisschen das anzureichern. Die haben verschiedene Kunstprojekte gemacht. Das bekannteste Kunstprojekt, das sie gemacht haben, war 1 Million Pfund zu verbrennen. Ja, und das ist natürlich was, worüber man viel diskutieren kann. Ja, weil mit der Million, da könntest du irgendwie hungernden Menschen helfen oder da könntest du irgendwie Gutes tun oder Ähnliches. Du könntest aber auch einen Haufen Schlechtes damit tun. Und das war natürlich ein künstlerisches Statement zu sagen, ja, wir hauen jetzt mal 1 Million, die haben wir einfach weg, die haben wir übrig. Ja, und wir zeigen, dass uns Geld nichts wert ist und so weiter. Das muss man ja schon auch erstmal bringen. Es hat, wie gesagt, zu riesen Schlagzeilen geführt, leben natürlich noch, aber die gibt's nicht mehr als Kollektiv zusammen, die machen auch nichts mehr miteinander, aber die haben vielleicht ihren größten Hit im Jahr 1991 gehabt, The KLF, und der Song heißt Justified and Ancient, und was auch wahnsinnig interessant dran ist, die haben sich für diesen Song einen der größten Country-Sängerinnen aller Zeiten aus Amerika geholt, um das zu singen, nämlich Tammy Wynette, von die man kennt von Stand By Your Man. Und da haben sie auch gesagt, das ist the First Lady of Country Music, und die hat tatsächlich den Song eingesungen. Justified and Ancient von The KLF. All Bound for Moomoo Land.
Hey,
hört da schon den Country-Twang in der Stimme von Tammy Wynette. Schön interessant. Und die hat ihre Karriere damit so ein bisschen wieder angekurbelt. Ja, they drive an ice cream van und auch sowas haben sie gemacht, the KLF, die haben sich einen Eiswagen, Ice Cream Wagen ausgeliehen und haben dann ihre CDs da verschenkt damit. In den 90ern, in Liverpool. Ja, und das, glaube ich, ist, sagen wir mal, bisschen so ein Hinweis drauf, wie es musikalisch dann so ein bisschen weiterging. Da kam ja dann dieser ganz schlimme Eurodance, ja, wo dann, also die Songs, die waren ja alle gleich. Jetzt muss man natürlich da aufpassen, ja, weil dann auch in anderen Musikrichtungen, die ich heute auch noch dranbringen werde, sagt man, wow, das war ja alles irgendwie gleich und so. Aber wenn ich mich dran erinnere, wie das dann weiterging mit hier der Snap und dann später natürlich ganz schlimm DJ Bobo, Eurodance, immer das Gleiche. Also ein Rapper, eine blonde Sängerin und der Rapper war also entweder ein deutscher oder deutschsprachiger Rapper, der nicht besonders gut Englisch das gemacht hat, oder man hat sich einen Afroamerikaner oder Afrodeutschen da eingekauft und hat das gemacht. Und das hat alles so wahnsinnig gleich geklungen. Das fand ich ganz schlimm. Ja, also diese Eurodance-Geschichte, die hat mich wahnsinnig gemacht. Ja, und das ist in Anklängen natürlich auch bei sowas dabei. Gut. Kommen wir mal zu den Top 10 Singles aus dem Jahr 1991. Nummer 10. Ah, unvergessen. Ich bin der Martin, ne? Von Dieter Krebs. Ah, der Dieter Krebs, der war natürlich wirklich einer der allercoolsten Comedians, würde man heute sagen, aus Deutschland. Ja, ist nicht alt geworden. Dann Nummer 9, Senza una Donna, Zucchero und Paul Young. Ja, hat auch jeder im Kopf. Nummer 8, The Shoop Shoop Song von Cher. Nummer 7, Ice Ice Baby von Vanilla Ice. Nummer 6, oh, könnt heute vielleicht noch drankommen, Beinhard von Torfrock. Nummer 5, Bacardi Feeling von Kate Yanai. Kennt auch, ja, also jeder hat diese Songs im Kopf, das muss man sagen. Nummer 4, Joyride, genauso wie das erfolgreichste Album von Roxette. Roxette, ja, brutal erfolgreiche, weltweit erfolgreiche Band aus Schweden, und die Sängerin lebt ja auch nicht mehr. Nummer 3, Sadness Part 1 von Enigma, und Nummer 2, oui, ganz schlimm, aus Robin Hood, Everything I Do It For You von Bryan Adams, und das habe ich zuvor schon erwähnt, der erfolgreichste Song aus dem Jahr 1991 war natürlich Wind of Change. Vollkommen unglaublich, ja. So wie der Song, den ich mit den besten Song des Jahres 1991, vielleicht auch mit einem der besten Songs der 90er finde, von EMF, Unbelievable. Yeah, das ist geil. Unbelievable. Mega geiler Song. EMF gibt's immer noch aus Cinderford, Gloucestershire. Und haben in den 90ern angefangen und ja, paar Studioalben gemacht, leben jetzt nur noch von diesem Song eigentlich, den sie immer mal wieder aufführen. Aber das ist natürlich, auch das ist, ja, da ging es dann hin, ja. Also die Mischung aus Rock und Disco, später dann Rock und Techno, dann mit The Prodigy natürlich und so weiter. Dann auch der Crossover, wo Hard Rock und Rap miteinander verbunden waren. All sowas kommt in diesen Songs schon ein bisschen vor und das wird so vorgegeben Anfang der 90er. Vielleicht auch das so ein bisschen, diese Aufbruchstimmung. Wir können alles miteinander verbinden. Es gibt nicht mehr hier nur Rock und es gibt nicht nur Hard Rock und Hair Metal und AC/DC und so weiter, sondern wir machen jetzt auch mal, wir machen einen Groove mit rein und so. Schon geil. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Und dazu haben wir natürlich auch getanzt auf hier diesen Studentenfeten und so weiter. Wobei das natürlich schon auch so ist, ja. Also man geht da raus, ja. Also ich verlasse die Kleinstadt und gehe in eine etwas größere Stadt und so. Und da muss ich mich erstmal zurechtfinden und bin da allein. Und dann lernt man da Leute kennen und so weiter. Das ist schon eine tolle Geschichte und so. Aber trotzdem ist natürlich nicht alles toll, gerade an diesem Studieren auch. Und da sich erstmal zurechtzufinden, dann zum, nicht so wahnsinnig schönen, der Ort war schön, ja, aber diese Uni, riesen Betonblock und riesen Hörsäle, wo da hier 400 Leute zusammensitzen und dann irgendwie davon so Professor steht, und da war es ja noch so, die hatten da so Umhänge-Funkmikrofon, das natürlich ständig ausgefallen ist und nicht gescheit funktioniert hat und dann immer am Schlips gerieben hat von dem Professor und so weiter. Und da hast du dann zugehört, mehr oder weniger aufmerksam und so weiter. Also das, ja, also ich habe mir, das war die, sagen wir mal, die Glorifizierung war relativ schnell vorbei, ja, und dann ist es halt so, und dann gehst du halt in diese Vorlesungen und machst halt dein Zeugs und so, aber ansonsten ist das natürlich eine tolle Zeit, ja, wo man einfach sagt, wow, es fängt einfach was Neues an und es kommt dann vielleicht auch irgendwann was Neues dabei raus und so, ja, also deswegen 1991 schon sowas wie ein Wendepunkt bei mir dann. Ja, und bei vielen, deswegen sage ich ja auch, bitte, wenn ihr das einigermaßen interessant findet mit diesem Flashback da und sagt mir doch, hey, bitte mach mal hier das Jahr so und so, weil da habe ich das und das erlebt und das würde mich interessieren. Ja, sehr schön, also jetzt Groove, jetzt hat man diesen Groove und wie gesagt, da ging es dann auch hin, die Elektromusik, natürlich gab es die Elektromusik schon zuvor in den 80ern und so weiter, aber das war so, im Prinzip gab es, glaube ich, zwei große Richtungen in den 90ern. Also jedenfalls von Sachen, die mich so irgendwie wenigstens interessiert haben. Also das war entweder was Rock in eine besondere Richtung oder es wurde elektrisch und elektrischer. Ja, dann kam dann der Techno auf und was weiß ich. Ja, die Ursprünge gab es schon zuvor und so weiter. Und aber ich war natürlich immer so, ich wollte dieses Rockzeug hören, ja, und eine diese und sagen wir mal, da kam dieser Alternative Gedanke mehr auf. Also in den 80ern war Rock viel Hard Rock und natürlich viel Heavy Metal, und Heavy Metal war aber nicht so, was man jetzt vielleicht denken würde. Natürlich verbindet man Metallica damit und die kommen natürlich auch im Jahr 1991 groß vor. Aber der Metal in den 80ern war natürlich oft auch geprägt von Typen mit hochtupierten Haaren und mit Make-up und Spandexhosen und mit ganz viel hier so Macho-Attitüde und Sachen und so weiter, wo es nur um Sex, Drugs und Rock'n'Roll ging und so weiter, und das fanden manche gut, aber es war halt auch irgendwann ausgelutscht und dann kam so eine Welle von Alternative Bands und die waren schon auch interessant und auch ich habe das teilweise sehr, sehr gern gehört. Also die Band, die ich aus der Zeit eigentlich am liebsten mochte, die sind REM. Ja, wo Rock vielleicht sogar das falsche Wort ist, die haben ja in dem Album, das sie 1991 rausgebracht haben, nämlich Out of Time, das war ihr erfolgreichstes, da ist natürlich Losing My Religion drauf und Losing My Religion ist nun mal wirklich ein Song, den kann ich überhaupt nicht mehr hören, das geht nicht mehr, ja. Aber das Album ist an sich schon sehr schön und da haben sie halt viel, ein bisschen mit so, sagen wir mal, Instrumenten, die man so aus dem Irischen so ein bisschen kennt, so Mandoline, und ein bisschen so Folk-Richtung was gemacht und so. Und das Album, das war jetzt auch das Schöne jetzt im Vorfeld dieses Podcasts, mich da ein bisschen wieder damit zu beschäftigen. Das Album Out of Time ist wirklich ein schönes. Und das, auch die haben im ersten Song, im Radio-Song, haben die gerappt dann oder haben ihren Rapper mit dabei gehabt und so. Ja, also das ist diese Verschmelzung von Rock und Elektro oder Rap und so weiter. Das kam da alles und ging da alles los. Und ich habe einen wirklich ganz schönen Song, denke ich, vom Album Out of Time von REM mir rausgesucht und der heißt Half a World Away. REM.
This could be the saddest dust I've ever seen. Turn to the miracle. My mind is racing, as it always will. My hands tired, my heart aches. I'm half a world away. Here in my head, sworn to go it alone, hold it alone, hold it alone. Think of you. I guess that's all I needed to go it alone and hold it alone, hold alone and hold it.
Cembalo auch mit dabei. Das Interessante ist, das ist bereits vom 7. Album von REM und ich habe die natürlich auch mit Losing My Religion kennengelernt, diese Band, und habe dann halt angefangen, mir das alte Zeug von denen zu kaufen und das auch mit damals mit meiner Freundin noch gehört und so weiter die sind eine College-Rock-Band gewesen, ja, also das ist so, die alten Songs von REM sind wirklich saugut, ja, und dann sind sie in diese Richtung gegangen, danach haben sie für mich das allerbeste Album gemacht, das sie je gemacht haben, nämlich Automatic for the People, und da sind wirklich unsterbliche Songs drauf, Drive und Day Sleeper und so weiter, Night Swimming ist drauf und Find the River, für mich der schönste Song von REM, aber das kam halt erst 92 raus und 91 hier dieses Album, da zeigt sich das schon, also, das ist ganz, ganz toll. Es tut natürlich jetzt wirklich keinem weh, ja, was da REM gemacht haben, aber die, ja, die haben ihren Stellenwert und die werden jetzt vielleicht nicht mehr so oft gespielt, aber die haben, da muss ich sagen, da sind schon eher 20 richtig, richtig, richtig gute Songs, die gemacht haben, wo man sagt, wow, das war toll und das hat eben wahnsinnig viele Bands beeinflusst. Und auch die nächste Band, die muss man natürlich unbedingt nennen, wenn es ums Jahr 1991 geht, und das ist natürlich Nirvana. Und Nirvana haben 91 das Album Nevermind rausgebracht und das war ein Mega-Seller. Und damit konnten wenige rechnen. Die Plattenfirma hat wohl damit gerechnet, jedenfalls, dass es einigermaßen erfolgreich wird. Die sind halt von ein paar 20, 30, 50.000 Einheiten ausgegangen. Aber das hat sich dann einfach millionenfach verkauft. Der Song Smells Like Teen Spirit wurde allein dadurch, dass er auf MTV mit diesem Video in dieser Turnhalle da gespielt, rauf und runter gespielt wird, in der Heavy Rotation war, die haben das promoted und das Album von Nirvana, das ist einfach wahnsinnig erfolgreich gewesen, Nevermind. Und jetzt hat der Kurt Cobain, der Sänger, das wissen wir alle, dass der 94 sich dann umgebracht hat, der hat ja Probleme damit gehabt, mit dem wahnsinnigen Erfolg dieses Albums, und hat dann auch immer gesagt, dass das Album viel zu glatt produziert gewesen wäre und dass das viel zu poppig wäre und so weiter. Und jetzt muss man ganz ehrlich sagen, also ich hab mir jetzt einen Song da ausgesucht, der heißt Breed, den find ich jetzt mit am stärksten eigentlich. Das ist natürlich überhaupt nicht Pop irgendwie, das ist ein reiner Punk-Song irgendwie, aber es hat halt einfach einen Nerv getroffen. Die Leute fanden das irgendwie cool, und das ist, glaube ich, auch, es geht so ein bisschen zurück auf diese Mettler mit den auftopierten Haaren, mit denen keiner ist so rumgelaufen. Und dann kam plötzlich dieser Typ mit dem Flanellhemd, mit den langen Haaren, der dürre, blasse, der so ein bisschen nerdig war, die ganze Band war ein bisschen so, das war wohl eher das, womit man sich identifizieren konnte, und die Leute haben das einfach gekauft und haben sich die Bilder, die Poster von dem Kurt Cobain an die Wand gehängt und so weiter, und der wurde einfach zum Megastar, der er ursprünglich vielleicht sein wollte, aber dann gemerkt hat, dass es vielleicht doch nicht sein wollte, und dann konnte nicht mehr raus aus der Geschichte, und daran ist er auch zerbrochen und ist gescheitert und war drogenabhängig, und die Geschichte kennt man. Ja? Smells Like Teen Spirit war der größte Hit. Das Album habe ich mir 1992 gekauft, obwohl es 91 rauskam. Ich muss sagen, ich war kein Fan davon. Mir war das alles zu weinerlich, zu viel Geheule, zu negativ, zu schlimm. Das war mir beim Grunge immer zu viel. Die Welt ist so schlimm. Ich glaube, das liegt auch vielleicht so ein bisschen am Alter. Ich war da schon 19, 20, ja. Das ist mal, sagen wir mal, aus dieser Pubertätsphase, dass die ganze Welt um mich herum scheiße ist und ich nicht weiß, wo ich hin soll oder so. Die Phase ist da schon vorbei, und dann wenn da einer nur heult und sagt, ich hasse mich selber, I hate myself, want to die und so weiter, das war mir zu viel. Mir war das eben, ja, wie gesagt, zu negativ, dieser Grunge. Jetzt im Nachhinein höre ich es mal ganz gerne mal an und so, aber trotzdem, es war nie so richtig meine Band, Nirvana. Aber trotzdem hat die natürlich den Stellenwert, und du kannst heutzutage, du kannst T-Shirts von denen bei H&M, waren wir vorhin auch schon, dann kaufen und so weiter. Und das muss ich auch sagen, das wird immer noch gehört von Teenagern. Aber glaube ich auch eben von Teenagern, die eben Teenager sind, die so 14, 15 sind oder so. Die können sich, glaube ich, noch eher damit identifizieren, mit der Geschichte. Nirvana war ein großer, oder der Kurt Cobain war ein großer Fan von R.E.M., deswegen baut es so ein bisschen aufeinander auf. Und der Song, den ich jetzt spiele, den mag ich sehr gern. Breed. Das ist ja nicht glatter Pop, wenn man das schon allein das Intro hört. Ne? Also, das tut schon ein bisschen weh.
Yeah.
geiler Song. Sind geile Songs drauf. Lithium ist saugeil. In Bloom ist saugeil. Dann sowas wie Polly natürlich auch, wo die hier, der spricht ja ganz schlimme Sachen an, ja, Vergewaltigung von einem Mädchen, er war da, das muss man auch sagen, schon einer, der sich als Mann wirklich zum Feminismus bekannt hat, in dem Jahr 1991 schon und so, das war eigentlich alles hochmodern schon zu der Zeit und es war schon gut, ja, mir war es halt ein bisschen zu viel und dann später, wo er, der kommt, kam nicht mehr raus, ja. Also der hat dann praktisch danach mit der Band nochmal ein Album aufgenommen in Utero, wo er gedacht hat, jetzt hauen wir nochmal so richtig voll auf die Kacke, das mag keiner. Wir machen so zerstörerische Musik, die keiner hören mag. Und dann hat er einen Song gemacht wie Rape Me, ja, vergewaltigt mich und so. Und selbst das haben die Leute hören wollen. Und haben das mitgesungen und was weiß ich, also es war nicht mehr aufzuhalten, das Ganze, ja, und natürlich spielt da MTV eine Riesenrolle überhaupt in der Zeit, ja, also ich kann mich natürlich auch erinnern, also in der Zeit habe ich natürlich wahnsinnig viel Fernsehen geschaut, ja, und gerade MTV, das hat mich geprägt, das hat mich wahnsinnig interessiert, das war auf Englisch, da habe ich ganz viel gelernt auch über Musik und auch über die englische Sprache, die hatten englische Moderatoren und das war toll und die hatten Specials und was weiß ich und das Nirvana Zeug, da kamst du überhaupt nicht dran vorbei. Das ist ständig gelaufen, ja. Also deswegen, MTV war einflussreich, ja. Und es war auch toll, ich habe es gern gesehen. Okay, Nirvana, tragische Geschichte, und die hat eben zu nichts Gutem geführt. Wie gesagt, der Kurt Cobain hat es nicht mehr ausgehalten und hat sich dann 94 selbst erschossen. Gut. Die andere größte Band, natürlich gab es in diesem Grunge-Ding da viele, ja, es gab Soundgarden und Mudhoney und Temple of the Dog und was weiß ich. Die andere große Grunge-Band war Pearl Jam und die gibt's natürlich noch und die mag ich auch immer noch und ich mag sie eigentlich lieber, wenn sie keinen Grunge machen und so. Und eins der schönsten Lieder vom Album 10, das aus dem Jahr 1991 auch kommt, das möchte ich euch jetzt mal schnell vorspielen, weil das echt toll ist. Das ist so ein Trennungssong, ja, da ist alles vorbei und es ist so traurig und damit kann man sich aber immer identifizieren, weil sowas passiert immer. Ja, jeder trennt sich irgendwann mal und jeder ist wahnsinnig traurig, wenn er sich trennt und gerade wenn man getrennt wird und wenn die Frau da eben geht und man sagt, ach, ich möchte eigentlich schon, du darfst schon gerne ein gutes Leben haben, aber warum bin's nicht ich, mit dem du ein gutes Leben haben willst oder so. Das kommt alles in diesem wunderschönen Song Black vom Album 10. von Pearl Jam vor. Und da muss ich sagen, da konnte ich eher damit klarkommen, mit der Geschichte. Pearl Jam Black. Nach wie vor unvergesslich. Ich habe Pearl Jam einmal gesehen, 2006 in Berlin, in der Buhlheide, in so einem, ja, Amphitheater, kann man sagen. Und diesen Song, ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, vielleicht 20.000, gerade diese Stelle, die haben alle mitgesungen. Weltklasse. Das waren die großen Gesten da von Pearl Jam, und das war dann trotzdem ein bisschen weniger negativ, und ich habe das schon gern gemacht, ja. Aber auch erst später schätzen gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Gut, 1991, also muss man vielleicht dann trotzdem auch mal ansprechen. Der zweite Golfkrieg tobte da. Und vor allem tobte auch der Jugoslawien, der Krieg im ehemaligen Jugoslawien. Ja, und das verkennen wir manchmal. Also ich bin damit aufgewachsen, dass es in Europa einen schlimmen Krieg gab und ganz schlimme Gemetzel da in Bosnien-Herzegowina und so weiter. Und das war grauenvoll, ja, das mitzubekommen. Ja, also es ist so wie jeder Krieg grauenvoll, aber wie gesagt, wir kommen da nie aus. Ja? Also das war auch etwas, was da dabei war. Der Helmut Kohl wurde wieder zum Bundeskanzler gewählt. Also ich kenne eigentlich Jugend nur mit Helmut Kohl, bis dann irgendwann der Gerhard Schröder ihn abgelöst hat, 1998, wenn mich nicht alles täuscht. Ja? Also ganz lange Zeit Helmut Kohl. Ja, also da war, ja, das war so das Wichtigste. Und interessant auch, das ist wirklich echt der Hammer, am 6. August 1991 hat der britische Informatiker Tim Berners-Lee vom Schweizer Kernforschungszentrum CERN die erste Website gestartet und damit das World Wide Web ins Leben gerufen. Und ja, was seitdem passiert ist, das wissen wir, mega. Aber 91 habe ich da überhaupt noch nicht dran gedacht. Ich glaube, ich habe überhaupt das erste Mal im Internet gesurft, irgendwie 96 oder irgend sowas. Also das ist alles die Zeit davor schon noch. Und also da gab es, hier konnte man nicht immer schnell im Internet nachschauen. Und auch an der Uni, wo ich da war, da musste ich Bücher suchen, und da gab es diese Mikrofisch-Dinge, ja, wo du Buchtitel nachschlagen musstest und so weiter. Das war irre. Ja, also kann man sich wirklich gar nicht mehr vorstellen. Ich kann auch nicht sagen, dass es irgendwie besser war, aber es war halt so. Ja, okay. Und weil ich das auch genannt habe vorhin, den Golfkrieg, es gab keinen Karneval in diesem Jahr, weil man gesagt hat, das lassen wir mal ausfallen, ja, wegen des Krieges. Okay, gut. Und weil das alles so ein bisschen traurig ist, auch noch ein wirklich trauriges Ereignis, auch für mich, fand ich wirklich ganz schlimm, weil eine ganz große Persönlichkeit, mit der ich aufgewachsen bin, gestorben ist, und das war Freddie Mercury. Freddie Mercury ist 1991 gestorben an den Folgen der HIV-Erkrankung oder Infizierung, also an AIDS. Und man muss schon sagen, dass uns das in gewisser Weise geprägt hat, diese Geschichte. Du wusstest nicht, wie wirklich gefährlich das Ganze ist. Es kam in den 80er Jahren auf, und dann kamen die ersten prominenten Leute, die an AIDS gestorben sind, und man hat nicht gewusst, wie man damit umgehen soll. Und es war auch nicht so, dass man sich unbedingt nur davor schützen konnte. Es gab berühmte Leute, die sind an AIDS gestorben, weil sie irgendwann eine wichtige Operation gebraucht haben oder Bluttransfusion oder so, und die war halt dann mit AIDS infiziert, und da sind die da dran, oder mit HIV infiziert, und da sind die da dran gestorben. Also daran denkt man eigentlich auch nicht mehr so viel, weil man heutzutage sagt, das ist im Prinzip mehr oder weniger durch das Thema, wobei es immer noch keine Heilung dafür gibt und immer noch keine Impfung dagegen gibt oder ähnliches, weil das ja ein Virus ist, aber AIDS war ein großes Thema. Ja, und für mich so besonders bewusst war das, weil ich ganz großer Queen-Fan war. Ja. Ich habe das wahnsinnig gern gehört, was die gemacht haben, und ich habe alle Alben mir gekauft und ich fand das wahnsinnig toll. Und dann hat man dieses Album Innuendo, und Innuendo heißt ja schon sowas wie Andeutung. Der Freddie Mercury hat es ja nie so richtig publik gemacht, eigentlich bis zum Tag vor seinem Tod. Und da war, also es war schon klar, dass der irgendwie ganz schlimm krank war. Es gab ja so ein paar Bilder, wo man gesehen hat, oh Gott, wie schaut denn der aus? Das ist ja furchtbar und so. Und da wurde es dann bekannt gegeben. Und dieses letzte Album war dann nochmal so ein Statement. Da waren so ein paar Sachen drauf, eben Innuendo, wenn es schon so heißt, Andeutung, versteckte Andeutung, wobei die ja immer versteckt ist, die Andeutung. Und also sagen wir, das Album ansonsten war nicht so wahnsinnig toll. Ja, es gab ja I'm Going Slightly Mad, natürlich The Show Must Go On. Das war schon nochmal richtiges letztes Statement und so weiter. War richtig geil. Aber von diesem Album möchte ich eben den Titelsong noch so ein bisschen einspielen, als vorletzten Song, Innuendo, hier auch mittendrin, wo man wieder so ein bisschen so diese Verspieltheit von Queen, oder wo der Brian May so ein bisschen spanisch klingt und wo dann wieder so ein bisschen ein Chor dabei ist. All das, was Queen im Prinzip ausgemacht hat, kommt nochmal so auf dem letzten Album, auf dem der Freddie Mercury gelebt hat, zur Geltung. In dem Song Innuendo von Queen. Große, bombastische Geste da zum Schluss nochmal. Und deswegen schon toll auch gemacht. Einer der ganz, ganz großen Freddie Mercury und die Band natürlich auch wirklich mit eine der größten, aber vielleicht hätten die auch so ein bisschen aufhören sollen dann, weil die machen ja immer noch, ja, und ja, geht so, ja, also hier diesen Adam Lambert, das kann ich mir überhaupt nicht anschauen, ja, das ist einfach unvergleichbar, ja, es geht nicht, ja, sie haben es mal probiert mit dem Paul Rogers von Free, war okay, ja, aber es fehlt halt einfach dieser Freddie Mercury, der ist nicht zu ersetzen, es geht einfach nicht. Okay, so, jetzt ganz zum Schluss noch ein bisschen, ja, bevor die Rätselfrage kommt und so weiter, ein bisschen was zum Sport. Echt interessant, am 29. Mai gewinnt Roter Stern Belgrad gegen Olympique Marseille den Europapokal der Landesmeister 5:3 nach Elfmeterschießen. Das ist der Vorläufer der Champions League. Und Landesmeister hieß tatsächlich nur die Meister jedes europäischen Landes durften da mitspielen. Das war, wenn mich nicht alles täuscht, gab es da keine großen Gruppenphasen, sondern es gab einfach nur K.O.-Spiele. Aber es hat man auch gerne angeschaut. Ja. Ayrton Senna wird zum dritten und letzten Mal Formel-1-Weltmeister. Australien gewinnt das Finale der Rugby-Union-Weltmeisterschaft gegen England. Diego Maradona hat einen Dopingtest und es wird festgestellt, dass er Kokain zu sich genommen hat. Ja. Evander Holyfield gewinnt einen Boxkampf gegen George Foreman durch einen Sieg nach Punkten und so weiter. Ja, also und letztes, mit einem 6:2 über den ersten FC Köln wird der erste FC Kaiserslautern zum dritten Mal deutscher Fußballmeister. Hammer. Also das ist 1991 passiert. Leute, das war der vorletzte Song gerade von Queen Innuendo. Was kommt vor dem letzten Song? Natürlich die Rätselfrage. Und es ging, jetzt ist natürlich schon lange her, in meinem letzten Special um Bruce Springsteen. Und beantwortet haben die letzte Rätselfrage der Matthias 1, der Manuel, der mich, der Axel und der Norbert. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich jedes Mal sehr, wenn ihr die Rätselfrage beantwortet. Wie gesagt, es ging um Springsteen. Der hat den Song Hungry Heart geschrieben und eigentlich wollte er den einer Band geben, nämlich den Ramones, den Urpunkern aus Amerika. Und aber sein Manager hat gesagt, nee, du hast schon genug Songs für andere geschrieben, mach den mal selber. Und es wurde sein, ja, vielleicht mit bekanntester Song. Hungry Heart für die Ramones, das war der erste Teil. Der zweite Teil, Jon Stewart hat in einer Laudatio so scherzhaft gesagt, Bruce Springsteen müsste eigentlich der Sohn sein von Bob Dylan und James Brown. Ja, weil er eben dieses Folk-Rockige hat und auch den Soul von James Brown. Das war der zweite Teil. Und der dritte Teil, 1975 war Springsteen gleichzeitig auf dem Cover von Time Magazine und von Newsweek. Also das hat schon was, das muss man sagen, ist schon ein Stellenwert. Das war die Rätselfrage vom letzten Mal. Die Rätselfrage fürs nächste Mal, für nächste Woche geht um Genesis. Es gab bei Genesis ein Konzert, nachdem der Peter Gabriel ausgestiegen war, gab es ein Konzert zusammen mit Peter Gabriel später, nachdem er eben ausgestiegen war. Warum haben die sich noch einmal zusammen reformiert und haben miteinander ein Konzert gegeben? Da gibt es einen Grund dafür. Das war der erste Teil. Zweiter Teil, der Mike Rutherford hat einen Sport sehr gut praktiziert und lange Jahre. Warum macht er das nicht mehr? Das ist der zweite Teil. Und der dritte Teil, der Peter Gabriel, als er noch bei Genesis war, hat er zeitlang ganz irre Kostüme angehabt. Und da gab es legendäre verschiedene Kostüme. Und ich möchte mal, dass ihr mir drei von diesen Kostümen nennt und euch die mal anschaut. Das ist echt der Hammer, was der sich für Dinger da angezogen hat. Auf der Bühne der Phil Collins und die anderen von der Band haben mal irgendwann gesagt, das geht nicht mehr. Ja, eins von diesen Kostümen war so, dass er sein Mikro so weit weghalten musste von seinem Gesicht, dass man seinen Gesang nicht mehr hören konnte und so. Und das war wohl der Anfang vom Ende, der Anfang vom Ausstieg von Peter Gabriel. Interessant ist aber, dass die immer noch ganz, ganz große Freunde sind. Miteinander. Okay, so, das war die Rätselfrage zu Genesis. Und jetzt kommt der letzte Song. Ich habe es schon angekündigt. Einer, der in den Top 10 der Jahrescharts von 1991 ist. Und das ist der.
Ein Hart wie ein Rocker. Ein Hart wie ein Chopper. Ein Hart wie ein Flashbier. Ein Hart geht das ab hier. Ein Hart wie ein Rocker. Beinhard wie ein Schotter, beinhard wie ein Flashbier, beinhard geht das ab hier.
Das liegt auch daran, dass es sehr, sehr schwer ist, gute deutsche Songs aus dem Jahr 1991 zu finden.
Wir gehen in die Restaurants und knabbern vornehm an Hummerschwanz. Wir duften nicht nach Bodetoilette, bei uns schnuppert man gutes Kettenfett.
Wir reiten easy über Berg und Tal, stoppen kann uns nur ein Begrenzungsfall.
Dengel, 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 dengel.
Beinhard wie ein Rocker,
shoppen. Beinhard wie ein Flaschbier, beinhard wie das Erdbier.
Ja, ja, 1991, natürlich Werner Beinhardt, hat auch jeder gesehen.
Ich will den Campingwagen nicht dahin, oder du hast einen Tunnel drin. Mach sie nicht zu, lass sie auf die Schranke, lass uns doch durch, doch sonst gibt es.
Die Gründungsmitglieder von Torfork sind Klaus Büchner von Klaus und Klaus und Raymond Raimund Voss.
Beinhardt wie ein Rocker, Beinhardt wie ein Schopper.
Die Band gibt's seit dem Jahr 1977. Wahnsinn. Ja, das reicht eigentlich, oder? Das war Torfrock und einer der erfolgreichsten Songs aus dem Jahr 1991. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen, mal so ein bisschen eine Zeitreise zu machen in das Jahr 1991. Wir sehen auch, dass sehr viele Sachen sich wiederholen, dass es nach wie vor Kriege gibt, dass der Sport sich ja vielleicht verändert hat, aber trotzdem immer mal wieder sowas wie Doping und Sachen wieder aufkommen. Dass ja das Internet noch in den Kinderschuhen war, aber jetzt eben vollkommen undenkbar ist, ohne das Ganze zu leben und so weiter. Es würde mich interessieren, dass ob euch das gefällt, wenn man mal so ein Flashback macht. Ich werde es nicht jede Woche machen. Nächste Woche kommt nämlich der Sascha Sirtl, da habe ich mal wieder einen Gast, übernächste Woche habe ich auch einen Gast und dann mache ich mal wieder ein Special und mache mal wieder was über Genres und so weiter. Also es wird nicht aufhören, es wird weitergehen. Ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen, bitte Leute, bleibt mir gewogen, bitte hört mir weiter zu, bitte beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen auf pittyspopcast@gmx.de und hört weiter gute Musik und lasst euch mal wieder in ein Jahr von früher zurückversetzen und schaut mal, ob es da früher besser war oder ob vielleicht die Mucke heute auch ganz gut ist. All das soll in nächster Zeit hier vorkommen bei Pittys Podcast. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.